zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Löffler, vielen Dank für die Einladung nach München in dieses wunderbare Tagungszentrum. Sehr geehrter Herr Dreyer, vielen Dank für den spannenden Vortrag, an den ich, Stichwort weiter, Begriff des Verfassungsschutzes, versuche gleich nahtlos anzuknüpfen. In nicht mal mehr 4 Monaten wählt Thüringen einen neuen Landtag. Dass der Wahlkampf beginnt, hat sich schon früh abgezeichnet. Während die Brandenburger Parteien noch ihre Spitzenkandidatinnen bestimmten, hängen in Thüringen schon längst Wahlplakate aus. Und in Waltershausen setzten unbekannte Personen das Haus des SPD-Politikers Michael Müller in Brand. In Bleicherode wurde das Büro der Landtagspräsidentin Birgit Pommer mit Hakenkreuzen beschmiert. In Suhl Parteibüros der SPD angegriffen. Vor dem Landtag in Erfurt wurde im April ein Journalist geschlagen und beleidigt. Spätestens die brutalen Überfälle auf den sächsischen Politiker Matthias Ecke oder die Berliner Senatorin Franziska Giffey haben einer breiten Öffentlichkeit gezeigt, was Politik machen in vielen Teilen des Landes bedeutet. Doch die Organisation Ezra dokumentiert seit Jahren rechtsextreme Gewalt in Thüringen. In ihrer Chronik kann man nachvollziehen, wie sich diese Vorfälle seit dem Beginn dieses Superwahljahres zuspitzen. Der Sozialwissenschaftler Wilhelm Heidmeier spricht von sogenannten Bedrohungsallianzen. Wenn rechtsextreme Akteure Gewalttaten und Äußerungen in Landesparlamenten paaren, um kritische Organisationen einzuschüchtern, zu diskreditieren und schlussendlich institutionell abzuschaffen. Ein Beispiel. Ein AfD-Politiker wettert im Landtag gegen ein weltoffenes Musikfestival und ermutigt damit Gewalttäter, Morddrohungen an die Intendanten des Festivals zu versenden. So legitimieren sich die Akteure der Bedrohungsallianz gegenseitig und die Lage eskaliert. Ich bin eingeladen worden, um aus dem Blickwinkel des Thüringen-Projekts zu Herausforderungen für Verfassung und Demokratie zu sprechen. Das Thüringen-Projekt fragt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn eine autoritär-populistische Partei staatliche Machtmittel in die Hand bekommt? Was passiert, wenn in Landratsämtern und Bürgermeisterbüros, in Landtagen und Ministerien flächendeckend Leute sitzen, die mit Ängsten Politik machen, die Grenzen des Sag- und Machbaren verschieben und die Demokratie untergraben? Wie könnten und wie würden diese Leute die Spielregeln ändern, um ihr eigenes Abgewähltwerden unmöglich zu machen? Bevor ich das Thüringen-Projekt und unser Konzept vom zivilen Verfassungsschutz vorstelle, möchte ich Sie in 1, 2, 3 Szenarien mitnehmen. In den September diesen Jahres. Nehmen wir an, die Landtagswahlen in Thüringen sind gerade vorbei und der größte Schreck ist ausgeblieben. Die AfD hat 35% der Sitze im Landtag gewonnen und ist klarer Wahlsieger. Von einer Chance auf die Regierungsbeteiligung jedoch weit entfernt. Die CDU steht noch und irgendwie raufen sich die verbleibenden demokratischen Parteien zusammen, ob in einer Koalition oder einer weiteren Minderheitsregierung. Björn Höcke hat trotzdem allen Grund zum Lachen. Denn das ausgegebene Wahlziel hat die AfD erreicht. Sie ist nun eine Sperrminorität im Landtag. Und kann der neuen Landesregierung das Leben zur Hölle machen und ganz legale Anschläge auf den Rechtsstaat planen. Also nehmen wir an, der neue Landtag ist gewählt. Die Stimmen sind ausgezählt, das Ergebnis amtlich festgestellt. Binnen 30 Tagen muss der neue Landtag zusammentreten. Das Erste, was er dann in seiner ersten Sitzung macht, ist eine neue Landtagspräsidentin zu wählen. Erst dadurch ist der Landtag tatsächlich handlungsfähig. Traditionell wird das Amt des Parlamentspräsidenten durch die größte Fraktion im Parlament besetzt. In unserem Gedankenspiel also von der AfD. Die kodifizierte Form dieser Tradition, § 2 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages, beinhaltet zunächst nur ein Vorschlagsrecht der größten Fraktion für dieses Amt. Gewählt werden muss die Präsidentin dann aber von allen Mitgliedern des Landtages und dabei die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Diese Stimmen können ihr verweigert werden. Es ist in der Vergangenheit durchaus vorgekommen, dass sich die demokratischen Mitglieder eines Parlaments weigern, ein Mitglied der AfD in das Präsidium eines deutschen Parlaments zu wählen. Sie können, so hat das Bundesverfassungsgericht in einer diesbezüglichen Entscheidung deutlich gemacht, auch nicht zu einer solchen Wahl gezwungen werden. Der Grundsatz des freien Mandates steht dem entgegen. Allerdings, die Landtagspräsidentin muss gewählt sein, damit sich das Parlament konstituieren kann. Ohne Präsidentin kann weder die Legislative noch die Exekutive ihre Arbeit aufnehmen. Würden sich die anderen Fraktionen des Parlaments aufgrund vermeintlicher unüberbrückbarer politischer Differenzen, von denen wir einige kennen, nicht auf einen gemeinsamen anderen Kandidaten einigen können, den sie, so wird es zumindest dieser Tage in Erfurt diskutiert, nach dem ersten gescheiterten Wahldurchgang eines AfD-Kandidaten aufstellen könnten, erscheint die Wahl einer AfD-Landtagspräsidentin nicht mehr ganz unrealistisch. Dies gilt auch deshalb, weil dem Amt der Landtagspräsidentin gern lediglich Symbolwert zugesprochen wird. Was aber hätte die Wahl einer AfD-Landtagspräsidentin zur Folge? Nun, zunächst würde die Landtagspräsidentin die Wahl des Ministerpräsidenten leiten und auch feststellen, wer gewählt ist. Kommt es zum dritten Wahlgang und gibt es nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin, ist die Thüringer Verfassung nicht eindeutig, unter welchen Bedingungen ein Ministerpräsident eigentlich gewählt ist. Laut Artikel 70 Absatz 3 Thüringer Verfassung ist dann gewählt, wer die meisten Stimmen hat. Kann das auch bei mehr Nein- als Ja-Stimmen der Fall sein? Würde sogar eine einzige Ja-Stimme reichen? Fest steht, die Landtagspräsidentin ist diejenige, die das Wahlergebnis feststellt und somit für den genannten Fall zunächst die Auslegungshoheit innehat. Der Verfassungsgericht kann erst im Nachhinein korrigieren. Auch wenn die Wahl des Ministerpräsidenten problemlos vonstatten gehen sollte, wird die Landtagspräsidentin künftig den Parlamentsalltag prägen. Sie leitet nicht nur die Verhandlungen und erteilt Ordnungsrufe. Sie steht als Parlamentspräsidentin auch an der Spitze der Parlamentsverwaltung. Dieser Verwaltungsapparat muss neutral und unpolitisch und allen Abgeordneten zu Diensten sein, damit diese ihre Aufgaben erfüllen können. Dafür zu sorgen und diese Neutralität zu verkörpern und zu garantieren, ist der Job der Parlamentspräsidentin. Sie ist verantwortlich dafür, dass das Parlament als Ort der kollektiv verbindlichen Entscheidungsfindung unter freien und gleichen Verschiedenen funktioniert. Dass also Demokratie funktioniert, dass Menschen verschieden bleiben können, weil es Verfahren gibt, in denen sie ihre Verschiedenheit im Ring um Mehrheiten austragen und auf Dauer stellen können. Was passiert aber nun, wenn Konventionen und Gepflogenheiten, die vorher niemand als politisch wahrgenommen hat, zur Spielwiese politischer Agenten werden? Die Parlamentspräsidentin kann den Direktor des Landtages, also den Verwaltungschef, ohne Angaben von Gründen austauschen und mit einer parteinahen Person besetzen, weil dieser ein sogenannter politischer Beamter ist. Die Bedeutung eines neutralen Landtagsdirektors für den parlamentarischen Betrieb ist groß. Die Verwaltung verteilt die Vorlagen, über die die Abgeordneten beraten und beschließen, etwa Gesetzentwürfe. Sie stellt die ganze IT bereit. Bisher muss sich kein Abgeordneter fragen, wer da in der Verwaltung alles seine dienstlichen E-Mails mitlesen kann. Bisher konnten die ParlamentarierInnen darauf vertrauen, dass der wissenschaftliche Dienst ihnen unabhängig und unverfälscht zuarbeitet. Wie verändert sich das politische Klima und die Handlungsfähigkeit einer parlamentarischen Demokratie, wenn dieses Vertrauen nicht mehr begründet ist? Die Landtagspräsidentin ist es auch, die in Thüringen die Gesetze ausfertigt und verkündet. Bisher eine reine Formalität. Das hatte man in Polen auch gedacht, bis die autoritär-populistische PiS-Regierung plötzlich beschloss, Urteile des Verfassungsgerichts, die ihr nicht passten, eben nicht im Amtsblatt zu verkünden. Eine Formalität. Aber eine, ohne die das, was da verkündet werden muss, nicht zu geltendem Recht wird. Der autoritäre Populismus, Stichwort Polen, ist ein globales Phänomen. Auf sämtlichen Kontinenten ist er zu finden. Viele Demokratien sind in der einen oder anderen Form von ihm befallen. In manchen Ländern, zum Beispiel Ungarn, Indien, Italien, Venezuela, Türkei, ist er an der Regierung. In anderen, in Polen, in den USA, in Brasilien, war er an der Regierung, ist aber, jedenfalls vorläufig, wieder abgewählt worden. In wieder anderen, Deutschland, Frankreich, Spanien, entfaltet er seine Wirkung noch aus der Opposition heraus. Seine Gestalt ist im Detail so unterschiedlich wie die jeweiligen Verfassungsordnungen, von denen er sich nähert, aber doch gekennzeichnet von einer gemeinsamen Strategie. Die Institutionen der liberalen Verfassung zur Affirmation ihrer populistischen Erzählung und zu ihrer Immunisierung gegenüber öffentlicher Kritik, rechtsstaatlicher Kontrolle und demokratischem Wettbewerb, kurz zur Errichtung eines autoritären Regimes zu missbrauchen. Wir bezeichnen also Parteien als autoritär-populistisch, die die Erzählung vom naturwüchsigen, wahren Volk im Gegensatz zu korrupten Eliten einsetzen um die pluralistische Demokratie zu delegitimieren und ein autoritäres Regime zu errichten. Ein klares Beispiel für eine solche Partei ist die AfD. Die Verfassung kann dieses gesetzte Volk und seinen gesetzten Willen affirmieren, dann affirmiert auch der autoritäre Populismus die Verfassung. Sie ist insoweit für ihn nützlich, als sie ihm Deckung bietet, hinter denen er den Mangel an Begründung für seine autoritären Setzungen verstecken kann. Ihm ist, soweit ihn die Verfassung deckt, sein Autoritarismus viel schwerer nachweisbar. Er braucht sich nicht mehr zu exponieren, braucht keinen Militärputsch, keine Gewalt mehr, weil und soweit die Verfassung ihm liefert, was sie selbst nur setzen, aber nicht begründen kann. Die Rechtfertigung für seinen Herrschaftsanspruch. Sie liefert ihm obendrein Grund- und Minderheitsrechte, die er strategisch einsetzen kann, solange er selbst noch nicht herrscht. Zum Protest, zur Obstruktion, zur Delegitimierung derer, die an seiner Stelle herrschen. Sie liefert ihm Möglichkeiten, Debatten zum Entgleisen zu bringen und Entscheidungen zu blockieren. Diese Deckung ist notwendig lückenhaft und unzureichend. So viele Rechte ihm die Verfassung gibt, so viele verweigert sie ihm auch. Auch wenn er schließlich auf demokratischem Weg rechtmäßig an die Macht gelangt, stößt er immer noch überall an Grenzen und Schranken. Hier kommt die Volksidentität ins Spiel. Sie ist eine Art Metaverfassung hinter der Verfassung, die gegen die Verfassung und ihre Institutionen in Stellung gebracht werden kann, ohne dass man dabei je die Deckung, die diese gegenseitig bieten, verlassen muss. In Polen, Ungarn oder den USA haben wir gesehen, dass die schwache dritte Gewalt, besonders die Verfassungsgerichte, für autoritäre Populisten ein zentrales Ziel ist. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof, um damit zurück nach Thüringen zu kommen, besteht aus 8 ordentlichen Mitgliedern und einem Präsidenten. Das ordnet die Verfassung an. Das Thüringer Verfassungsgerichtshofgesetz regelt zudem, dass für jedes Mitglied StellvertreterInnen zu wählen sind. 2026 muss das erste ordentliche Mitglied nachbesetzt werden, davor schon einige VertreterInnen. Mit ihrer Sperrminorität könnte die AfD verhindern, dass ein neues Mitglied gewählt wird. Oder, vorausgesetzt die anderen Fraktionen lassen sich darauf ein, einen eigenen Kandidaten ins Amt erpressen. Dieser Hebel ist erst einmal nicht so groß, denn ein Mitglied bleibt geschäftsführend im Amt, bis ein neues gewählt ist. Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass das Thüringer Verfassungsgerichtshofgesetz eine harte Altersgrenze bei 68 Jahren formuliert. Auch bei Tod oder einer Funktionsübernahme im Landtag oder der Landesregierung verliert ein Richter, eine Richterin ihre Wählbarkeitsvoraussetzung. Ist dieses Amt weder ordentlich noch geschäftsführend besetzt, ist davon auszugehen, dass das Gericht versuchen wird, sich beschlussfähig zu halten. Eine vorübergehende Vakanz hält das Gericht wohl auch in Übereinstimmung mit dem Bundesverfassungsgericht für einen Verhinderungsgrund, für den dann ein Stellvertreter einspringen darf. Was aber genau ist eine vorübergehende Vakanz? Wie lange ist vorübergehend? Das ist ungeklärt. Vorausgesetzt, es gibt keine vorzeitigen Neuwahlen, müssen dann 2029, noch vor Ende der Legislaturperiode, aber mitten in einem neuen Landtagswahlkampf, die anderen 8 Mitglieder neu gewählt werden. Bis zum Frühjahr 2030 müssen 11 Mitglieder bzw. Stellvertreter gewählt werden. Wie lange wird es das Gericht schaffen, sich beschlussfähig zu halten? Ab wann kommt die Vakanz bzw. diese Stellvertreterlösung in Konflikt mit dem Grundsatz des gesetzlichen Richters und dem Demokratieprinzip? Kann die AfD dagegen klagen oder wäre das ein rechtsmissbräuchliches Verhalten? Die gute Nachricht für dieses Gedankenspiel: Um die Thüringer Verfassungsgerichtbarkeit über den Weg der Sperrminorität effektiv zu untergraben, braucht die AfD einen sehr langen Atem. Möglich aber ist es. Zum Glück gibt es da Lösungen. Solange demokratische, gegebenenfalls verfassungsändernde Mehrheiten möglich sind, könnte der Thüringer Landtag ein Ventil schaffen für den Fall einer so langfristig blockierten Richterwahl. Letzten Monat haben wir im Thüringer Landtag ein Policy Paper vorgestellt, in dem wir für dieses Problem und für 6 weitere konkrete Lösungsvorschläge machen. Diese Lösungsvorschläge minimieren die Einfallstore, durch die autoritäre Populisten schlüpfen können, um die Verfassung legal auszuhöhlen. Gleichzeitig, und das war das Schwierige, verursachen sie keine hohen Kosten für Demokratie und Rechtsstaat. Im Gegenteil, auch ganz unabhängig von der autoritär-populistischen Drohung oder dem Druck, machen sie die Thüringer Verfassungsordnung ein bisschen besser. Parallel dazu wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert, wie auf der Bundesebene ein großes Einfallstor geschlossen werden könnte. Die Debatte um einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts geht in ihrem Ursprung auch auf ein Szenario zurück, den Essay Ein Volkskanzler. Mittlerweile existiert ein Arbeitsentwurf des Bundesjustizministeriums, der vorschlägt, einige Regeln, die nur in einem einfachen Gesetz geregelt sind, ins Grundgesetz zu überführen. Die Debatte zeigt meines Erachtens zwei Dinge, die auch für die Situation in Thüringen gelten. Reformen für einen besseren Schutz der Gerichte hängen derzeit vom politischen Willen der Union ab. Und der absolute Schutz eines Verfassungsgerichts lässt sich auch mit diesen Vorschlägen nicht erreichen. Angriffe auf die finanzielle und die administrative Unabhängigkeit bleiben auch danach möglich. Und ein Verfassungsgericht ist maßgeblich darauf angewiesen, dass seine Entscheidungen von Gerichten, Regierungen und Parlamenten auf Bundes- und auf Landesebene geachtet werden. Truppen hat Karlsruhe nicht. Trotzdem halte ich den besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts durch Konstitutionalisierung für eine sehr wichtige Initiative und plädiere dafür, dass auch das so wichtige Zweidrittelquorum für die Verfassungsrichterwahl sowie eine intensivierte Einbindung des Bundesrats in den Gesetzesentwurf aufgenommen wird. Denn so macht man es autoritären Populisten etwas schwerer. Zurück nach Thüringen. Stellen wir uns nämlich vor, die AfD erhält bei den Wahlen 2029 eine einfache Mehrheit im Landtag. Dann hätte sie Zugriff auf das Verfassungsgerichtshofgesetz und könnte wohl, wenn man die Bundesregierung und den Artikel 28.3 Grundgesetz kurz ausklammert, das gesamte Programm fahren. Altersgrenze ändern, Haushalt kürzen, Stellvertreter und geschäftsführende Ämterfortführungen abschaffen. Bleiben wir in diesem Szenario und blicken in das neue AfD-Bildungsministerium. Schulpolitik ist in Deutschland Ländersache und sie ist stark exekutiv geprägt. Was den Unterrichtsinhalt angeht, sehen in Thüringen auch Landesverfassung und Schulgesetz weiterhin bloß vage Bildungsideale vor. Dazu kommen in wenigen Hauptfächern bundesweite Absprachen über die zu erwerbenden Kompetenzen. Den konkret gelehrten Stoff aber legt das Landesbildungsministerium im Alleingang fest, etwa die Lehrpläne oder den Stundenplan. Der neue Bildungsminister könnte also den Sexualkundeunterricht abschaffen, bestimmte Lektüren für den Deutschunterricht festlegen und das Deutsche Kaiserreich zum Schwerpunkt des Geschichtsunterrichts machen. Auch der Schulbuchkatalog wird vom Bildungsministerium genehmigt. Bücher rechter Verlage könnten so ihren Weg in die Klassenzimmer finden. Derartige Umstellungen können problemlos vom AfD-Bildungsminister selbst auf den Weg gebracht werden. Einer Gesetzesänderung oder strategisch ausgetauschtes Personal bedarf es dafür nicht. Ebenfalls stark exekutiv geprägt bzw. angebunden ist die Landeszentrale für politische Bildung. Wenn Björn Höcke Ministerpräsident wäre, könnte er nicht nur von seinem Amnestie- und Begnadigungsrecht Gebrauch machen und rechtsextreme Straftäter begünstigen. Er könnte auch den Medienstaatsvertrag mit einer einfachen Unterschrift kündigen oder den Landesleiter der Landeszentrale austauschen und damit ad hoc Einfluss auf deren inhaltliche Arbeit nehmen. Zwar gibt es ein Kuratorium, das aus der Mitte des Landtages gewählt wird, den aber im Zweifel auch die Regierungsmehrheit demoniert. Das Kuratorium hat de facto kein Mitspracherecht bei der Bestimmung des Leiters der Landeszentrale. Im Einklang mit seinem 5-Punkte-Plan könnte Höcke dem Laden und sogenannten Ideologieprojekten mittelfristig den Saft abdrehen. Dann wäre auch Schluss mit dem Landesprogramm Denk Bund, das mit rund 6,1 Millionen Euro pro Jahr zivilgesellschaftliche Projekte finanziert. Würde dieses Landesprogramm gestrichen werden, hätten Betroffene rechtsextremer Gewalt kaum noch Hilfs- und Beratungsangebote in Thüringen. Auch viele Schulprojekte, Informationsveranstaltungen, andere zivilgesellschaftliche Initiativen für ein demokratisches und gewaltfreies Miteinander bekämen fortan keine finanzielle Unterstützung mehr. Viele demokratisch engagierte Organisationen stünden relativ schnell vor dem Aus, könnten vermutlich kaum mehrere Monate überleben. Wir fragen uns, inwiefern es möglich wäre, auf Bundes- oder Länderebene Vorkehrungen für diesen Fall zu spannen. Und vor diesem Hintergrund erscheint mir auch die erbittert geführte Debatte um das Demokratieförderungsgesetz in einem anderen Licht. Stichwort Demokratieförderung. Hier kommt den Kommunen eine wichtige Rolle zu. In 2 Wochen finden in Thüringen Kommunalwahlen statt. Am 9. Juni dann in 8 weiteren Bundesländern. Es kann sehr gut sein, dass sich die kommunale Landkarte dann in großen Teilen blau einfärben wird. Aus dem einen AfD-Landrat in Sonneberg wird dann 1 Dutzend oder mehr, dazu jede Menge Bürgermeister und Gemeinderäte und Kreistage. Kommunale Behörden setzen Landes- und Bundesgesetze um. wenn an der Spitze dieser Verwaltung eine Bürgermeisterin bzw. Landrätin steht, die einer autoritär-populistischen Parteistrategie folgt, dann kann man sich nicht mehr ohne weiteres darauf verlassen, dass sie das auch tun. Die Fach- und Rechtsaufsicht, die sicherzustellen hat, liegt im Fall der Bürgermeister bei den Landräten. Und die Landesbehörde, die wiederum die auch jetzt schon vielfach notorischen selbstherrlichen Landräte beaufsichtigt, das Landesverwaltungsamt, steht in Thüringen in dem Ruf, eher die Spielräume der Landräte gegen das Innenministerium als oberste Aufsichtsbehörde zu verteidigen, als umgekehrt. Wenn es dann bei den Landtagswahlen zu einem Wahlsieg und zu einer Regierungsbeteiligung oder gar Regierungsübernahme der AfD kommt und sie den Innenminister stellt, dann kann der den Präsidenten des Landesverwaltungsamtes austauschen. Damit gehorcht dann die ganze Kommunalaufsicht der AfD. Sie ist es, die dann die Antwort auf die Frage gibt, ob, sagen wir, das Aufenthaltsgesetz, das Asylbewerberleistungsgesetz oder das Waffengesetz von der Thüringer Kommunalverwaltung recht und zweckmäßig umgesetzt wird. Wir, die Mitarbeiterinnen des Thüringen-Projekts, recherchieren nun seit dem Sommer 2023, was auf Demokratie und Rechtsstaat zukommen könnte, wenn die AfD über staatliche Machtmittel verfügt und sich die Bedrohungsallianzen weiter verschärfen. Über 130 Mal haben wir uns mit Wissenschaftlern, unter anderem mit Horst Dreyer, zivilgesellschaftlichen Organisationen, RichterInnen, AnwältInnen, JournalistInnen, Kulturschaffenden, LehrerInnen, Kommunalbeamten in analoge und digitale Räume gesetzt und Szenarien entwickelt. Was wäre, wenn Fragen diskutiert? Plausibilitäten abgewogen. Fast jede Woche sind wir zwischen Berlin und Thüringen hin und her gefahren. Erfurt, Jena, Bad Salzungen, Weimar, Eisenach. Ermöglicht hat das in erster Linie eine überaus erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne auf Better Place im letzten Sommer. Robert Sesselmann wurde damals als erster AfD-Politiker zum Landrat gewählt und die Gefährdung für Demokratie und Rechtsstaat erschien plötzlich sehr konkret. Während der Umgang mit diesen Gefährdungen das Sommerloch in den Medien füllte, saßen wir in der Regionalbahn auf dem Weg nach Schwarzburg. In den Wochen darauf sind wir immer öfter Bahn gefahren, haben uns mit FunktionsträgerInnen getroffen, auf unser Projekt aufmerksam gemacht und einen Überblick verschafft. Währenddessen lief die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich weiter und wir konnten das Team auf 6 Mitarbeitern und 3 Volunteers vergrößern. Mittlerweile sind wir sogar fast 15 MitarbeiterInnen und betreiben gemeinsam das, was wir zivilen Verfassungsschutz nennen. Wir wollen die demokratische Öffentlichkeit für die Schachzüge autoritär-populistischer Parteien sensibilisieren und durch Antizipation dafür sorgen, dass sie wachsam bleibt. Nach und nach haben sich 4 Schwerpunkte unserer Arbeit herauskristallisiert. 4 Säulen gewissermaßen. Recherche und Forschung, politische Bildung, Policyarbeit und Kommunikation. Zu allen 4 möchte ich kurz was sagen. Die Recherche haben wir in Themengebiete aufgeteilt. Kommunales, Medien, Bildung, Wahlen, Justiz, Sicherheitsapparat, Kultur. Es geht um Polizeirecht, Vergaberecht, Kulturrecht, um zum Teil völlig vergessene und verstaubte Rechtsvorschriften und Anordnungen, über die sich ja jahrelang niemand Gedanken gemacht hat. Bis ins Detail arbeiten wir uns in Denkmalverzeichnisse, Staatsverträge und Organigramme ein, zeichnen die Ereignisse in Polen oder Ungarn nach und beschäftigen uns mit abstrakteren Themen wie dem Wissenschaftsskeptizismus autoritärer Populisten oder methodischen Grundlagen der Szenarioanalyse. Schlussendlich gleichen wir Recht mit der Wirklichkeit ab, bewegen uns dazwischen hin und her, um Szenarien zu entwickeln, die juristisch und politisch plausibel sind. Mit dieser Recherchearbeit befinden wir uns aktuell auf der Zielgeraden. Einige Szenarien stehen also bereits. Und wir werden in einem Podcast in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Viele der Szenarien, mit denen wir uns beschäftigen, sind noch nie eingetreten. Recht einem Stresstest auszusetzen und in die Zukunft zu denken, provoziert neue Fragestellungen, mit denen wir uns und mit denen sich die Rechtswissenschaft noch nicht auseinandergesetzt hat. Um darauf Antworten zu finden, versuchen wir, unsere Szenarien auch in den rechtswissenschaftlichen Diskurs hineinzutragen. Auf dem Verfassungsblog haben wir über 40 RechtswissenschaftlerInnen zu verfassungsrechtlichen Fragestellungen nur im Rahmen des Thüringen-Projekts publiziert. Der Verfassungsblog, das wurde schon kurz vorgestellt, ist ein gemeinnütziges wissenschaftliches Open Access Forum, also eine Debattenplattform im Internet, auf der WissenschaftlerInnen insgesamt über 3000 aktuelle verfassungsrechtliche Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland, Europa und der Welt diskutieren. Uns ist wichtig, dass unsere Rechercheergebnisse wirken. Wie ich schon kurz berichtet habe, haben wir 7 verfassungsrechtliche Einfallstore in Thüringen identifiziert, die ohne große Kosten für die Demokratie geschlossen werden könnten. Einige wenige dieser Szenarien könnten also noch entschärft werden, indem wir bestimmte Rechtsgrundlagen ergänzen oder klarstellen. Dafür haben wir in enger Absprache mit Expertinnen das Policy Paper entwickelt, das Sie auf unserer Webseite finden, falls es Sie interessiert. Wir schlagen zum Beispiel vor, dass der Ministerpräsident die Zustimmung des Landtages zur Kündigung von Medienstaatsverträgen braucht, damit er nicht im Alleingang mit einer einfachen Unterschrift die Rundfunkstaatsverträge zu MDR, ARD und ZDF vernichten kann. Wir sind außerdem dafür, dass das Vorschlagsrecht der Landtagspräsidentin in der Geschäftsordnung konkretisiert wird, um Auslegungsstreitigkeiten vorzubeugen. Der Polizeipräsident, der Verfassungsschutzpräsident und der Landtagsdirektor sollten keine politischen Beamten sein. Und konsultative Volksbefragungen von der Verfassung ausgeschlossen werden, um zu vermeiden, dass sich ein Ministerpräsident Björn Höcke das Lieblingsinstrument von Viktor Orban und der PiS in Polen selbst schafft. Und wir haben, da bin ich ein bisschen stolz drauf, einen Lösungsvorschlag für den ominösen dritten Wahlgang, der seit 2009 bei jeder Ministerpräsidentenwahl Thüringen für Unruhe sorgt. Unser Vorschlag vereint die beiden scheinbar unversöhnlich gegenüberstehenden Positionen von CDU und Die Linke und würde das Problem beseitigen. Natürlich braucht es dafür die entsprechenden politischen Mehrheiten und wir sind uns bewusst, dass diese gerade in Thüringen schwer zu organisieren sind. Trotzdem, die Veröffentlichung des Policy Papers hat viel Aufmerksamkeit erregt. Wir hoffen auf die Einsicht und Vernunft der noch bestehenden verfassungsändernden Mehrheit von demokratischen Parteien im Landtag. Mit unseren Ergebnissen wollen wir vor allem die Menschen erreichen, die ab dem Herbst mit diesen Szenarien konfrontiert sein könnten. Es geht uns darum zu zeigen, in welchen Momenten es ganz konkret auf ihr Handeln ankommt. Autoritäre Populisten profitieren davon, Chaos und Unsicherheit zu stiften, indem sie mit bisherigen demokratischen Konventionen brechen. Um FunktionsträgerInnen auf diese Situation vorzubereiten und ihnen mehr Rechtssicherheit zu schaffen, organisieren wir mit KooperationspartnerInnen Workshops. Gemeinsam mit der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft bereiten wir in 5 Veranstaltungen LehrerInnen auf autoritär-populistische Strategien im Bildungssystem vor. Mit der Deutschen Richtervereinigung planen wir Seminare für Rechtsreferendare. Workshop mit Journalisten und dem öffentlichen Dienst sollen folgen. Wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die Kommunikation der Ergebnisse an FunktionsträgerInnen und die Öffentlichkeit. Nur so kann es gelingen, ein Bewusstsein für autoritäre Schachzüge zu schaffen und die Zivilgesellschaft zu mobilisieren. Wir haben deshalb in den vergangenen Monaten an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen und treiben das weiter voran. Wir sehen, dass wir damit über Thüringen hinaus auf Szenarien aufmerksam machen, die auch in anderen Bundesländern relevant werden können. In Medien und Politik lässt sich beobachten, dass Was-wäre-wenn-Fragen gestellt werden. Mit etwas Stolz können wir also jetzt schon sagen, das Thüringen-Projekt wirkt. Diese 4 Säulen, Recherche und Forschung, politische Bildung, Policy-Arbeit und Kommunikation, tragen das, was wir zivilen Verfassungsschutz nennen. Dabei geht es in erster Linie nicht um die Verhinderung der Krise, sondern um die rechtzeitige Vorbereitung auf eine bestimmte Situation. Das ist im Umgang mit antiliberalen Akteuren wie Viktor Orban in Ungarn oder der PiS-Partei in Polen effektiv. Denn solche Akteure ändern die Spielregeln der liberalen Demokratie auf formal rechtmäßige Weise, um sich, das haben wir gesehen, Wahlrecht, Justiz oder Medien zu eigen zu machen und diese Institutionen als Gegenspieler zu neutralisieren oder sogar zu kapern. Sie versuchen nicht alles auf einmal, sondern sie gehen Schritt für Schritt vor. Antizipation hilft außerdem, dass der Blick geschärft wird für Strategien, die den Rechtsstaat aushöhlen, anstatt sich zu sehr auf einzelne Parteien oder PolitikerInnen zu fokussieren. Mit solchen Szenarioanalysen betritt die Rechtswissenschaft Neuland. Recht und Verfassung werden, abgesehen von wenigen Ausnahmen, bislang selten nach vorne, also zukunftsorientiert interpretiert. Aber das Thüringen-Projekt zeigt, dass es funktionieren kann. Konkrete Gefährdungslagen und Schwachstellen für den demokratischen Rechtsstaat wurden bereits identifiziert und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit bislang ungeklärten Fragen angetrieben. Diese Geschichten im Detail zu erzählen, kann der Zivilgesellschaft helfen, die Bedeutung und Tragweite eines bestimmten Schritts zu erfassen und die entscheidenden Institutionen, Personen und Momente zu identifizieren, damit sie zur Seite stehen kann. Das anschaulichste Beispiel für dieses antizipierende Zusammenwirken von Rechtswissenschaft und Zivilgesellschaft findet sich in Israel. Dort gingen tausende Menschen gegen die sogenannte Justizreform auf die Straße. Sie hatten erkannt, dass die scheinbar technische Frage, wie weit genau der Prüfumfang eines Gerichts reicht, um die es in der Reform unter anderem ging, alle etwas angeht. Solche Änderungen an Recht und Verfassung haben, so scheint es, nichts mit unserem individuellen Leben zu tun, bis sie es tun. Und dann ist es meist schon zu spät. In Israel also haben zahlreiche RechtswissenschaftlerInnen, wie etwa Tamar Ostovsky-Brandes, Menschen in ihre Häuser eingeladen, um ihnen zu erklären, was hinter den Plänen der israelischen Regierung steckt. Dabei konnten sie auf Erfahrungen aus Polen und Ungarn zurückgreifen. Anders als dort hat das zivilgesellschaftliche Bewusstsein für illiberale Schachzüge in Israel dazu geführt, dass das Regierungsvorhaben gesellschaftlich unter Druck geriet. Zu Beginn des Jahres hat der Supreme Court das Gesetz gekippt. Mit ihrem lautstarken Protest hat die israelische Zivilgesellschaft dem Supreme Court bei der Legitimation seiner Entscheidung entscheidend den Rücken gestärkt. Eine informierte Zivilgesellschaft, staatliche FunktionsträgerInnen und demokratische Parteien, die einen autoritär-populistischen Schachzug erkennen, wenn er gemacht wird, sind essentiell. Dann berichten Medien darüber, die kritische Öffentlichkeit geht auf die Straße und protestiert. Aufklärung und Bewusstsein können verhindern, dass der liberale Verfassungsstaat leise und schleichend unterminiert wird. Lassen Sie uns das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes im Mai dazu nutzen, unsere Verfassungsordnung in seinen Stärken und in seinen Schwächen zu reflektieren. Denn eine wehrhafte Demokratie ist in erster Linie eine vorbereitete Demokratie. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.